So, okay, wir haben im ersten Teil in der Einleitung etwas gehört über den Konflikt, über den Kampf, in dem wir uns befinden, und dass es unsere Verantwortung ist, dort wirklich unseren Platz einzunehmen nach der Ordnung Gottes. Und jetzt in diesem Teil will ich ein bisschen beschreiben, über wie wir diesen Schutz in Gott wirklich finden und aufrichten können. Und den brauchen wir so dringend, bevor wir dann wirklich in die Offensive gehen. Und lass mich einfach mal eine Reihe von Schriftstellen lesen, die diesen Aspekt in unserer Beziehung zum Herrn betonen. Und die sind einfach enorm ermutigend, und wir können den Heiligen Geist bitten, uns das in der Praxis zu zeigen, wie das für uns aussieht, wie wir da wirklich in diesen Schutz hineinkommen. Sprüche 18, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Psalm 61, Vers 3, denn du bist mir eine Zuflucht gewesen, ein starker Turm vor dem Feind. Du bist mir ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich und umgibst mich mit Rettungsjubel. Das war Psalm 32, Vers 7. Mein Bergungsort und mein Schild bist du. Auf dein Wort harre ich. Psalm 119, Vers 114. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen oder Bedrängnissen. Psalm 46, Vers 1. Gütig ist der Herr, eine Zuflucht am Tag der Not, und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Nahum 1, Vers 7. Psalm 59, Vers 16. Ich aber will singen von deiner Stärke und des Morgens jubeln, preisen deine Güte, denn du bist mir eine hohe Feste gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Bedrängnis. Und zum Schluss aus dieser Auflistung, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, noch der bekannte, aus dem bekannten Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, auf den, mein Gott, auf den ich traue. Und in Vers 4 heißt es, mit seinen Fittichen wird er dich decken und du wirst Zuflucht finden unter seinen Flügeln. Schild und Tatsche, Tatsche ist so eine besondere Art von Schild, ist seine Wahrheit. Schild und Tatsche ist seine Wahrheit. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zu deiner Schutzwehr gemacht. Und jetzt kommt die Antwort des Herrn auf den, der das getan hat, den Höchsten zu seiner Schutzwehr machen. Er klammert sich an mich, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn sicherstellen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn seine Lust schauen lassen an meinem Heil. So. Wir können diese Worte nehmen, unserer Anbetungszeit, unserer Beziehung mit dem Herrn, und wir sagen ihm diese Dinge. Wir nehmen ihn als unseren Schutz. Wir erwählen ihn als unsere Festung. Was danach bedeutet, dass manches Mal der Heilige Geist uns stoppen wird, wenn wir in Versuchung sind, Menschen zu benutzen, um uns zu helfen, uns zu retten, uns zu schützen, uns zu rechtfertigen oder uns beizustehen. Und Gott wird uns schützen, und wir finden diesen Ort der Geborgenheit. Wir finden diesen Platz, wo wir sicher sind in ihm. Und das ist für unseren Gebetskampf extrem wichtig. Extrem wichtig. So, wir können diese Verse benutzen und im Glauben einfach das erklären. Ja? Wir sprechen zum Herrn. Du bist meine Zuflucht. Du bist mein Bergungsort. Bei dir berge ich mich. Und wir bitten den Heiligen Geist, uns das real zu machen. Was heißt das? Sich zu bergen beim Herrn. Das kann man schwer mit Worten erklären, aber es gibt diese geistliche Realität, und wir können den Heiligen Geist bitten, uns da hineinzuführen, und er wird uns lehren, er wird uns dorthin bringen, an diesen Ort, wo wir verborgen sind. Und über eine besondere Art des Schutzes will ich jetzt in dieser Einheit noch sprechen. Aber bevor wir diesen Schutz erklären, will ich erklären, warum wir den brauchen und was das Problem ist. Also ich habe schon ein bisschen angedeutet, es gibt einen Kampf und dieser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es sind Mächte der Finsternis. Warum betont Paulus nicht gegen Fleisch und Blut? Weil viele Male sieht es so aus, als wenn Menschen unsere Gegner sind. Aber er sagt, hey, sieh die Dinge an, wie sie wirklich sind. Es geht nicht um die Menschen, es geht um das, was dahinter ist. Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Menschen, die wir lieb haben sollen, und Mächten der Finsternis, denen sie meistens unwissend, unbewusst Raum geben und erlauben dem Feind, durch sie zu wirken. Aber trotzdem sind diese Angriffe da und sind real, und die sollen wir kennen und verstehen und vor allen Dingen abwehren können. So, es findet ein Kampf statt im Volke Gottes, und es geht dort um zwei Dinge, um Reinheit und um Einheit. Und zwar in der Reihenfolge. Um Reinheit und um Einheit. Nicht um Einheit um jeden Preis, sondern um Reinheit, Einheit, die geboren ist aus der Furcht des Herrn. Und Furcht des Herrn bedeutet, das Böse hassen. Ja. Der Herr lobt und rühmt die Gemeinde von Ephesus und er sagt, das ist gut an dir, dass du Böse nicht ertragen kannst. Das findet der Herr gut, eine Gemeinde, die Böse nicht ertragen können. Heute gibt es einen starken Trend, der Geist der Welt kommt hinein in die Gemeinde und will uns beibringen, Böse zu ertragen im Namen der Liebe. Das ist nicht das Wesen Gottes. Das ist nicht das Wesen Gottes. Das Wesen Gottes schließt diejenigen, die an Bosheit festhalten wollen, die sich nicht ermahnen lassen wollen, die sich nicht zurechtbringen lassen wollen, die nicht sich dem Wort und seiner Herrschaft unterordnen wollen, schließt diese Menschen aus von Gemeinschaft. Das ist die Realität der Liebe Gottes, die wir finden im Neuen Testament. Wir könnten Dutzende und Dutzende von Schriftstellen finden, um diese eine Aussage zu belegen. Aber der Geist der Welt will eine andere Form von Liebe und eine andere Form von Einheit bringen. Und das ist das Spannungsfeld, das ist der Konflikt, in dem wir jetzt sind. Es geht um Reinheit und um Einheit. Weil wir sehen, wenn wir das Buch zu Ende gelesen haben, diese herrliche Gemeinde, die in völliger Harmonie mit dem Herrn ist, die wird es tatsächlich am Ende geben. Die wird es wirklich geben. Die Braut hat sich bereit gemacht. Es wird diese Gemeinde geben, und zwar bevor Jesus wiederkommt. Und sie wird eine wichtige Rolle spielen in der Endzeit und die Ernte einbringen. So, das ist der Hintergrund, warum so viel Turbulenzen und so viel Krieg da ist und so viel Widerstand und so viel Zerstörung, Verwüstung und Anklage und Missverständnisse und so weiter. Letzten Endes geht es um diese Fragen. Letzten Endes geht es darum, der Feind hat eine riesen Angst davor, dass die Gemeinde wirklich in diese Reinheit und in diese Einheit kommt. Das will er verhindern, weil gegen eine solche Gemeinde kann er nichts ausrichten. Und ihre Gebete werden extrem machtvoll sein und sie werden gebraucht werden vom Herrn. Wie es heißt in Offenbarung, dass ihre Gebete aufsteigen wie Räucherwerk. Und die Engel nehmen diese Gebete, mischen dann noch was dabei und daraus gibt es dann gewaltige Dinge, die hier auf der Erde passieren. So, die Gemeinde spielt eine wichtige Rolle in der ganzen Entwicklung der endzeitlichen Dinge, bevor Jesus wiederkommt. Ja. So, Paulus beschreibt Menschen, die voller Eifer sind und die eine Menge tun und tun wollen im Reich Gottes, aber deren Herz nicht richtig ist. Und sie lassen sich missbrauchen vom Feind. Denkt an die falschen Apostel in 2. Korinther Kapitel 11, oder ich denke, die Auseinandersetzung fängt schon in Kapitel 10 an. Aber dann Kapitel 11, er spricht von den betrügerischen Arbeitern. Damit meint er nicht Mormonen oder Freimaurer oder irgendwie sowas, sondern das sind Gläubige. Ja, aber die nicht unter der Zucht des Heiligen Geistes sind, die nicht wachsen in Hingabe, in Wahrhaftigkeit, in Demut, in Reinheit, sondern die diese alten menschlichen Strebungen nach Macht, Ehre, Einfluss immer noch in sich haben und mit großem Eifer für das Falsche kämpfen. Ja, sie kämpfen aber nicht für das Reich Gottes, nicht für die Wahrheit, nicht für eine Liebe, die verbunden ist mit Wahrheit, sondern sie kämpfen für ihre eigenen Ziele, und das ist ein religiöser Eifer, und er macht blind. und er macht blind. Ja? Und das alles im Namen des Herrn und im Namen der Liebe und im Namen der Einheit und so weiter und so weiter. Philipper 3, Vers 18. Viele wandeln, von denen ich euch oft sage, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Er redet hier von Menschen, die sich für gläubig halten. Er redet von Menschen mitten in der Gemeinde. Und er sagt, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Das heißt, sie sehen überhaupt nicht, wie dringend notwendig sie das Kreuz haben, dass sie trennen würde von diesen fleischlichen Eigenschaften und Haltungen und Wünschen und falschen Lüsten und so weiter, sondern sie widerstehen dem Kreuz. Und hier ist das Problem. Böse Worte aus einem bösen Herzen, aus einem falschen Eifer getrieben, sind nach der Bibel Waffen. Wenn in der Welt man denkt, ja, Worte, was sind Worte? Worte sind Schall und Rauch, sagt man. Die Bibel sagt etwas total anderes. Die Bibel sagt, dass Worte Waffen sind, dass Worte etwas ausrichten können. Und deswegen ist es so dringend notwendig, dass wir auf unsere Worte achten und besonders achten auf unsere Worte, die wir benutzen gegenüber denen, mit denen wir nicht übereinstimmen. Unsere Worte gegenüber denen, die sich wie unsere Feinde benehmen, statt wie unsere Brüder. Wir müssen sehr, sehr Acht geben auf die Art und Weise, wie wir sprechen. Sehr, sehr Acht geben. Weil Worte sind eine geistliche Realität. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. So, die Zunge ist in der Lage, Tod oder auch Leben hervorzubringen. Und genau dasselbe lesen wir dann auch im Neuen Testament. Und Jakobus spricht über diese ganze Problematik. Und ich lese einmal die ganze Passage vor. Jakobus Kapitel 3, Vers 5 bis 10. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch ein kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge zeigt sich unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet. Und jetzt hör mal gut zu. Und von der Hölle entzündet wird. Die Zunge wird von der Hölle entzündet, wenn sie nicht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes ist. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als der Vögel, sowohl der kriechenden als der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Bitte, er redet hier von Realitäten. Das sind keine dichterischen blumenhaften Beschreibungen, sondern er redet von Realitäten voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. So, hier haben wir die Beschreibung, die Zunge ist von der Hölle entzündet und sie kann Fluch, das heißt Verderben und Tod produzieren. Das Problem ist, wir leben in einer Welt und wir sind geprägt von der westlich-materialistischen Sicht dieser Welt. Für uns sind Dinge wie Flüche keine Realität. Wenn wir etwas hören von anderen Kulturen, wo du hingehen kannst, weil du Streit hast mit dem Nachbarn und du zahlst Geld beim Zauberdoktor und der verflucht deinen Nachbarn und der wird krank oder sein Kind stirbt oder sowas. Für die Leute, da sind das Realitäten. Wir lächeln über sowas und sagen, ach, das ist doch Aberglaube, sowas gibt es nicht. Die Bibel sagt, das sind Realitäten. Und ich gebe euch eine ganze Reihe von Schriftstellen gleich, die uns zeigen, dass das wirklich so ist. Hiob spricht von der Geißel der Zunge. Eine Geißel war so etwas wie eine Peitsche, Lederriemen mit scharfen Knochen oder irgendwas anderem da drin. Und damit konnte Fleisch aufgerissen werden, eine Geißel. Und er spricht hier von dem Ungläubigen, sein Mund ist voll Fluchens und Trugs und Bedrückung. Unter seiner Zunge ist Mühsal und Unheil. Nein, das ist Psalm 10, Hiob 5, 21, die Geißel der Zunge. Dies war Psalm 10, Vers 7. Und es heißt hier in Psalm 52, Vers 2, Verderben sind deine Zunge wie ein geschliffenes Schermesser trugübend. So, die Zunge wird hier wie eine gefährliche Waffe angesehen. Auch in Jeremia Kapitel 9 wird von der Zunge wie ein Bogen gesprochen, ein mörderischer Pfeil. Das ist Vers 2 und Vers 7. Sprüche 12, Vers 18. Da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche, aber die Zunge des Weisen ist Heilung. Psalm 31, Vers 20. Hier wieder der Schutz Gottes. Du verbirgst sie, die Gläubigen, die dem Herrn vertrauen, im Schirme deiner Gegenwart vor den Verschwörungen der Menschen. Du birgst sie in einer Hütte vor dem Gezänk der Zunge. So, hier haben wir den Sachverhalt, dass jemand Schutz findet bei Gott. Schutz vor was? Vor Gezänk der Zungen. Also die Bibel redet ganz anders, als wir normalerweise von Worten reden. Ja? Und Worte haben Macht. Und Worte können sehr viel ausrichten. Und Worte können wie ein Fluch wirken. Und je mehr Autorität diese Person hat, umso mehr Power kann hinter diesen Worten sein. So wie Eltern Autorität haben und wenn sie aus Ärger über ihre Kinder schlecht reden, die Kinder bloßstellen, ungerecht anklagen oder sagen, warum bist du nicht wie dein Bruder und du bist nichts und aus dir wird nie was und so etwas, dann legen diese Eltern einen Fluch auf das Kind. Und sie haben einen großen Anteil daran, was hinterher in den Jahren später dann im Leben dieses Kindes passiert. Flüche sind real. Die haben eine Macht. Und wir müssen die Welt anschauen, wie die Bibel sie sieht. Und erst wenn wir sehen, hey, da fliegen wirklich Pfeile, da sind wirklich Dinge unterwegs, da ist wirklich Gift, was gegen Gläubige ausgeteilt wird, ja, und es braucht einen Schutz, dann beten wir und suchen diesen Schutz beim Herrn. Ja. Und ich habe viele, viele Geschichten erlebt, wo Menschen durch Worte des ungerechten Urteils einfach in große Probleme gekommen sind. Ich habe Menschen sterben sehen, weil mächtige Leiter sie als Rebellen verflucht haben, ihre Gebetsgruppe angeleitet haben, Fluch, Gericht und Unfälle und Krankheit auf sie herabzubeten. Und diese Dinge haben Power und diese Dinge funktionieren tatsächlich. Und deswegen ist es so notwendig, dass wir das ernst nehmen, das Thema, sowohl unsere eigene Zunge hüten, aber auch wissen, wie wir mit Flüchen umzugehen haben. Und es ist schon interessant, in einem Land wie Deutschland, das von der Geschichte her ein großes Potenzial und eine große Neigung zum Machtmissbrauch hat. Ja, es gibt fast keine Lehre in unserem Land über geistlichen Missbrauch. Es gibt fast keine Lehre darüber, über welche Kraft Manipulation hat, Einschüchterung, Machtmissbrauch und so weiter. Und was das für Zerstörung in Menschen ausrichtet. Der Mangel an Lehre zeigt, wie tief wir noch drin sind in diesen Dingen und die Wahrheiten und die Antworten und die Hilfen Gottes noch nicht wirklich geborgen haben. Ich kenne außer zwei Kapitel in einem wunderbaren Buch Segen und Fluch von Derek Prinz, ich kenne fast nichts, wo über dieses Thema gesprochen wird. Wenn du dieses Buch nicht kennst, ich würde es sehr, sehr empfehlen, zu besorgen, Derek Prinz, Segen oder Fluch. Und dort gibt es zwei Kapitel über seelische Gebete und seelisches Gerede. Und er beschreibt dort genau diese Dinge, dass das Kräfte sind. Man gibt sich, meistens unbewusst, hin als ein Werkzeug des Feindes. Nicht mehr als ein Werkzeug der Gerechtigkeit, sondern ein Werkzeug der Ungerechtigkeit. Und man erlaubt dem Feind zu wirken. Und statt dass diese Worte von Gott und vom Heiligen Geist gesalbt sind und aufbauen, sind sie zerstörerisch und sie reißen runter, sie bringen Unheil, sie bringen Krankheit, sie bringen merkwürdige, dunkle Wolken der Orientierungslosigkeit und der Bedrückung und der Entmutigung und so weiter. Aber wir sind nicht hilflos. Wir sind nicht ausgeliefert diesen Dingen und sagen, ja, es ist nun mal so, sondern wir können uns wirklich zur Wehr setzen und darum geht es in diesem Anteil hier. Aber noch ein bisschen weiter. Psalm 57, Vers 4. Mitten unter Löwen ist meine Seele. Wann war David je unter Löwen? Er spricht von Erfahrung in der geistlichen Welt. Unter Flammensprühenden liege ich. Menschenkinder, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zunge ein scharfes Schwert ist. David lebte unter der Verfolgung einer ungerechten Leiterschaft. Saul hat sich geöffnet für dämonische Mächte und die wirkten durch ihn. Und er war nicht mehr Herr seiner selbst und er hat Entscheidungen getroffen, die absolut wahnsinnig waren und die böse waren. Und David musste um sein Leben rennen und er beschreibt diese Erfahrungen hier. Ja. Darum betet er, verbirg mich vor der Verschwörung der Übeltäter, vor dem Aufruhr derer, die Böses tun, die ihre Zunge gleich einem Schwert geschärft, bitteres Wort als ihren Pfeil angelegt haben, um im Versteck auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn und scheuen sich nicht. Psalm 64, 3 bis 5, 4 beschreibt David, was er geistlich erlebt hat, während Saul und seine Untergebenen, seine Offiziere dort Pläne machen, wie sie David finden können, wie sie ihn fangen können, wie sie ihn umbringen können. So das, was die dort besprechen, hat eine Auswirkung auf das seelische Wohlergehen oder Wohlbefinden von David. Worte haben Auswirkungen. Worte haben Macht. Das ist die Lektion, die aus diesen ganzen Schriftstellen herauskommt. Und das ist so wichtig, dass wir das ernst nehmen und dass wir dann wirklich völlig überzeugt sind. Wir brauchen übernatürlichen Schutz. Wir brauchen übernatürlichen Schutz. Und je größer deine Hingabe ist an die Wahrheit, an das Reich Gottes und deine Effektivität ist für das Reich Gottes, umso mehr wirst du Zielscheibe werden dieser Mächte der Finsternis, die sich seelischer Christen bedienen, die nicht in der Wahrheit sind. Du wirst zur Zielscheibe werden. Sie schärfen ihre Zunge wie eine Schlange. Otterngift ist unter ihren Lippen. Psalm 140, Vers 3. Herr, rette meine Seele vor der Lügenlippe, vor falscher Zunge. Psalm 120, Vers 2. So, er sagt nicht, lass sie doch reden, das macht mir nichts. Ich weiß, dass das alles Quatsch ist, was die reden. Er sagt, rette mich, bewahre mich, schütze mich davor. Das sind wirkliche Pfeile, das ist wirkliches Gift, was dort ausgeteilt wird. Jetzt möchte ich euch einen Teil oder den Anfang, den allerersten Anfang lesen von einer Vision von einem Mann Gottes, von Rick Joyner, die der Herr ihm 1995 gegeben hat. Und ich glaube, dass die so aktuell ist wie noch nie. Ich will in Klammern dazu sagen, dass ich heute an vielen Stellen meine Fragezeichen habe, was den Dienst und die Inhalte und gewisse Praktiken angeht, was Rick Joyner betrifft. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass diese Vision wirklich ein Wort vom Herrn ist, weil sie sich total deckt mit dem, was wir an Schriftstellen jetzt schon gelesen haben. Es deckt sich total, bringt aber noch ein paar interessante Aspekte und die will ich euch einfach mal vorlesen. Also, er schreibt dort, ich sah eine dämonische Armee, die sich, soweit ich sehen konnte, erstreckte. Sie war in Divisionen gegliedert, von denen jede ein anderes Banner trug. Die vordersten und mächtigsten Divisionen waren Stolz, Selbstgerechtigkeit, Ansehen vor Menschen oder Menschengefälligkeit, selbstsüchtiger Ehrgeiz, ungerechtes Urteilen, aber die größte aller war Neid oder Eifersucht. Der Anführer dieser Armee war der Verkläger der Brüder selbst. Ich wusste, dass es noch viele weitere Divisionen außerhalb meines Sichtbereiches gab, aber diese waren die Vorhut dieser schrecklichen Horde aus der Hölle, die nun gegen die Gemeinde losgelassen wurde. Die Waffen dieser Horde trugen Namen. Ihre Schwerter hießen Einschüchterung. Ihre Speere Treulosigkeit. Ihre Pfeile heißen Anklage, Geschwätz, Verleumdung, Fehler finden. Kundschafter und kleinere Abteilungen von Dämonen mit Namen wie Ablehnung, Bitterkeit, Ungeduld, Unvergebung oder böse Lust waren vor diese Armee gesandt, um die Hauptattacke vorzubereiten. Ich wusste tief in meinem Herzen, dass die Gemeinde noch niemals zuvor mit etwas derartigem konfrontiert worden war. Der Hauptauftrag dieser Armee war es, Spaltung zu verursachen. Sie war ausgesandt, um jede Art von Beziehung zu attackieren. Zum Beispiel Beziehungen zwischen Gemeinden, zwischen den Gemeindemitgliedern und ihren Pastoren, Ehemännern und Ehefrauen, Eltern und Kindern und sogar den Kindern untereinander. Die Kundschafter hatten den Auftrag, Lücken in den Gemeinden und Familien und Einzelpersonen auszuspähen, die durch Ablehnung, Bitterkeit, böse Lust und so weiter ausgenutzt werden konnten, um die nachfolgenden Divisionen größere Breschen schlagen zu können. Am schockierendsten an dieser Vision war, dass diese Horde nicht auf Pferden, sondern auf Christen ritt. Die meisten dieser Christen waren gepflegt, angesehen und machten einen geläuterten, gereinigten, kultivierten und gebildeten Eindruck. Dies waren Christen, die sich selbst den Mächten der Finsternis bis zu einem derartigen Grad geöffnet hatten, dass der Feind sie benutzen konnte und sie dennoch dachten, dass sie von Gott verwendet werden. Der Ankläger weiß, dass ein in sich uneiniges Haus nicht bestehen kann und seine Armee repräsentierte seinen äußersten Versuch, eine derart vollständige Spaltung in die Gemeinde zu bringen, dass sie völlig aus der Gnade fallen würde. Soweit die Vision, wie sie Rick Joyner beschreibt. Also Menschen, die nicht in der Wahrheit sind, die ihr Herz nicht bewahren, die getrieben sind von Neid, von Macht, von Ansehen, machen sich zum Instrument des Feindes und der Feind wirkt durch sie und sie lassen Worte wie Speere los, ungerechte Beurteilung und so weiter und so weiter. Und ich glaube, nach all dem, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, wir sind am Beginn dieser Phase. Das ist, was passiert im Volke Gottes. Und wir müssen zwei Dinge tun. Wir müssen auf unser Herz aufpassen. Es reicht nicht aus zu sagen, in dem Konflikt, in dem ich bin, ich habe ja Recht. Aber haben wir auch Liebe? Es geht um mehr als um Recht haben. Es geht um Liebe, es geht um Demut, es geht um Sanftmut, es geht um Vergebung. Und all die Spaltungen und Kämpfe und Streitigkeiten und Dinge, die ich sehe, will der Feind benutzen, um auch die, die das Richtige wollen, zu einer Verbitterung zu bringen, dazu zu bringen, dass sie aus der Gnade fallen und damit sich disqualifizieren für ein weiteres Gebrauchtwerden vom Herrn. Um das geht es. Und wir können entweder in solchen Konflikten sehr viel lernen und wir können wachsen und davon profitieren oder wir können völlig aus der Bahn geworfen werden. Und Jesus prophezeit, dass die Verfolgung, die am Ende kommen wird, wird eine religiöse Verfolgung sein. Menschen sind so verblendet, sie meinen, wenn sie andere Gläubige vors Gericht bringen oder umbringen, tun sie Gott einen Gefallen. Das heißt, sie sind so verblendet, sie sind so weit weg von der Wahrheit, sie sind so außerhalb von geistlichen Realitäten, dass sie Gott und Teufel nicht mehr unterscheiden können. Sie meinen, sie tun Gott einen Dienst, aber sie tun das Werk des Teufels. Vollständige Verblendung und Verwirrung. Und lass uns niemals sagen, sowas würde mir nie passieren. Wenn du das in deinem Herzen sagst, hast du schon dich qualifiziert für diesen Weg. So musst du sagen, Herr, bewahre du mich, dass ich nicht so einer werde. Hilf du mir. Ich weiß, was ein gefährliches Potenzial an Bosheit in meinem Fleisch ist. Ich weiß, zu was ich fähig bin, wenn nicht der Geist Gottes mich leitet und diszipliniert. So bewahre du mich und hilf du mir. Hilf du mir in dem Weg der Wahrheit und der Sanftmut und der Liebe. Und diese Gnade des Herrn bekommen wir durch Gebet, bekommen wir, indem wir die Realitäten anschauen und sagen, hey, unsere einzige Chance ist, dass Gott uns hilft. Das ist unsere einzige Chance. Ja. Uns hilft, uns selber zu bewahren, dass wir nicht solche werden, die Ankläger werden, die das Werk des Feindes tun, und uns zu bewahren, dass diese Pfeile, die fliegen, uns nichts anhaben. Wir können in diesem Schutz Gottes leben und wir können lernen, Flüche zu widerstehen, Flüche zu brechen. Wir können lernen, die Waffen des Feindes zunichte zu machen, feurige Pfeile auszulöschen. Man kann Worte brechen. Und dazu ist notwendig, dass wir in einem Geist der Sanftmut sind. Dass wir unterscheiden zwischen dem Menschen, der nicht mehr weiß, was er sagt und was er tut, dass wir vergeben, dass wir sagen, Herr, erbarme dich über diesen Menschen, und dann gleichzeitig aber sagen, aber das, was da fliegt, ist aus der Hölle und ich habe darüber Autorität und ich breche das und ich widerstehe dem und ich erlaube dem nicht zu landen bei mir und ich erlaube nicht, dass das irgendwie eine Atmosphäre von Lähmung, von Dunkelheit, von seltsamer Motivationslosigkeit und Hoffnungslosigkeit erzeugt. Ich erlaube nicht, von diesen Pfeilen in irgendeiner Weise beeinträchtigt zu werden, sondern wir stehen dagegen, wir brechen diese Dinge und wir machen damit diese Pfeile unwirksam. Wir können feurige Pfeile auslöschen, sagt das Wort Gottes. So, das ist, was wir haben wollen. Diesen Schutz brauchen wir. Psalm 119, Vers 23. Sitzen auch Oberste und verhandeln gegen mich. Dein Knecht sinnt nach über deine Ordnungen. Er sagt nicht, was die da reden, ist mir egal, sondern weil die so Schlimmes reden, brauche ich Schutz. Und der Schutz ist deine Ordnungen, die ich in mir aufnehme, an die ich mich hingebe, denen ich mich überlasse, die für mich gelten sollen, die ich etabliere in meinem Leben als ein unverhandelbarer Maßstab, der nicht verändert werden darf. Ganz ähnlich Psalm 119, Vers 161. Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache, aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Die Pläne des Elenden wollt ihr zustande machen, aber seine Zuflucht ist der Herr. Das ist Psalm 14, Vers 6. Und hier kommt ein interessanter Punkt. Ihr alle kennt Paulus, den großen Apostel, der so viel Weisheit hatte, der so viel Gnade hatte, der so viel getan hat in seinem Dienst, der so viel Frucht gebracht hat, wo so viel Vollmacht zu sehen war. Aber was wir oft vergessen, ist dieser Aspekt, dieser große, mächtige Mann Gottes wusste um die Notwendigkeit und den Segen von Fürbitte. Und in fast allen Briefen fleht er die Gemeinden an, sie sollen für ihn beten. Dieser Mann Gottes brauchte Gebetsschutz, er brauchte Fürbitter. Und lass uns einige dieser Dinge anschauen und dann sehen wir, was für eine Hochachtung er hatte und was für eine Erwartung in Bezug auf das Gebet der Fürbitte. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Wofür? Was sollten die Gebete bewirken? Damit ich von den Ungehorsamen in Judäa errettet werde. Er glaubte, den Nachstellungen der Menschen kann er entgehen durch Fürbitte, die er bekommt von anderen. Das ist Römer 15, Vers 30 bis 32. Damit ich von den Ungehorsamen in Judäa errettet werde, um mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei, damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Epheser 6, nachdem die Waffenrüstung beschrieben ist, das ist ja nur die Vorbereitung, dann geht es in den Kampf. Und wie wird gekämpft? Mit Gebet. Mit allem Gebet, Epheser 6, 18, mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist. In Sprachen. Beten im Geist heißt in Sprachen beten. Betet im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. So dieser mächtige Paulus glaubte, die Freimütigkeit, sprich die Kühnheit, in aller Deutlichkeit und Klarheit das Evangelium zu verkündigen, hat etwas zu tun mit der Fürbitte. Er brauchte die Leute. Wir sehen manchmal den Redner, wir sehen da den mächtigen Prediger und wir denken, boah, ja, aber dahinter sind Beter. Dahinter sind Beter. Und die Qualität, die Durchschlagskraft, die Schärfe des Schwertes hat etwas zu tun mit Gebet. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir als Gemeinde uns hinter diejenigen stellen, die den Dienst des Gebets, der Verkündigung haben. Nicht erst dann, wenn sie anfangen zu predigen, schon in der Vorbereitung. Ja? Weil wir schützen sie. Wir machen einen Raum, wo der Heilige Geist ihnen dienen kann und ihnen das geben kann, was die Gemeinde jetzt braucht. Und dann, wenn sie dann im praktischen Dienst sind, ja, dann haben sie die Rückendeckung, dann haben sie die Unterstützung der Beter. Und wie gesagt, Paulus glaubte, ob ein Wort durchdringt, ob es die Leute trifft, ob es wirklich ausrichtet, wozu es gesandt ist, hat auch etwas mit Fürbitte zu tun. Nicht nur mit seiner eigenen Salbung, nicht nur mit seiner gründlichen Vorbereitung. Es hat etwas zu tun mit der Unterstützung der Beter. Und darum ringt er um die Beter und er sagt, bitte betet für uns. Kolosser 4, Vers 3. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, deswegen ich auch gebunden bin. 2. Korinther, Kapitel 1, 10 bis 11. Und der uns aus so großer Todesgefahr errettet hat, wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns ferner retten werde. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für uns das verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, durch viele für uns. Er hat sich nicht auf seine Salbung verlassen. Er sagt, ich brauche die Unterstützung, ich brauche den Dienst der Fürbitter. So, das ist extrem wichtig, dass wir begreifen, ja, Gott will durch das gepredigte, gelehrte, verkündigte, gebetete, prophezeite Wort wirken in der Gemeinde, Herzen berühren, Herzen treffen, Menschen überführen, Menschen die Augen auftun, in Menschen Veränderungen bewirken, neue Dinge entstehen lassen. Das Wort ist schöpferisch, aber es hängt davon ab, ob es begleitet ist und geschützt ist und scharf gemacht ist durch Fürbitte. Fürbitte für die Verkündiger ist extrem wichtig. Und wenn eine Gemeinde sagt, wir wollen uns was Gutes tun, wir wollen, dass das Wort wirklich lebendig ist, dass es etwas wirkt, dass dadurch etwas aufgebaut wird und Herzen berührt, getroffen und verändert werden, dann wird diese Gemeinde klug sein und sagen, wir werden beten in der Vorbereitung für diejenigen, die dran sind. Und dann, wenn sie dann das Wort bringen, wir werden beten. Wir sind wie eine Mauer um sie herum. Wir unterstützen sie. Wir stehen mit ihnen. Das ist so extrem wichtig. 2. Thessalonicher, nehmen wir 1. Thessalonicher, Kapitel 5, 25, Brüder, betet für uns. 2. Thessalonicher, selbe Gemeinde. Kapitel 3, Vers 1, übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch, und dass wir errettet werden von schlechten und bösen Menschen. Die Errettung von diesen bösen Menschen hat etwas zu tun mit Fürbitte. Kommt das an, versteht ihr, dass das eine wichtige Sache ist und dass wir an der Stelle nachrüsten müssen und müssen unsere Prioritäten verändern. Wenn wir wollen, dass das Wort Gottes etwas wirkt, dann müssen wir beten für diejenigen, die Gott beauftragt hat, das Wort zu senden. Das ist extrem wichtig. Das ist nicht der einzige Dienst in der Gemeinde, aber es ist ein herausragender und ein wichtiger Dienst und deswegen gibt es auch so viele Angriffe des Feindes. Und ich weiß nicht, wie viel du verstehst von der geistlichen Situation in unserem Land und wie viel du schon gehört hast von meinem Dienst, aber wenn du schon einige Dinge gehört hast, dann kannst du dir vorstellen, dass das, was ich bringe, nicht überall ein großes Entzücken hervorruft. Und nicht alle so begeistert sind und dankbar sind, wie ihr das seid. Und wir wissen aus Erfahrung, seit 20 Jahren, da fliegen Pfeile. Da wird geredet, da gibt es üble Nachrede, da gibt es Gerüchte, da gibt es sogar falsche Prophetien. Manche Leute gehen so weit weg vom Herrn, dass sie sogar falsche Prophetien sich geben lassen oder ausdenken oder ich weiß nicht was, um unseren Dienst zu diskreditieren. Und wenn wir nicht damals von Anfang an gleich aufgrund dieser Dinge, die Gott uns gezeigt hat vor über 20 Jahren, vielleicht vor 25 Jahren sind uns die Augen aufgegangen für diese Dinge hier. Und wir haben verstanden, wir brauchen Beter. Und wir haben heute ungefähr 50 Beter, die für unseren Dienst beten. Und wir brauchen die. Und ich weiß, wenn wir die nicht hätten, ich hätte längst aufgegeben. Ich wäre längst in Verzweiflung untergegangen oder im Selbstmitleid untergegangen oder irgendetwas, ja. Kennst du Elia? Ich alleine bin übrig geblieben. Ja. Unterm Ginsterbusch. Völlig gelähmt von den Flüchen von Isabel. So, wir sind so dankbar, dass wir diese Beter haben. Und jede Gemeinde, die sich was Gutes tun will, sagt, wir müssen beten. Und wir werden die besonders ermutigen und motivieren, die einen besonderen Dienst, einen besonderen Ruf haben zum Gebet. Wir alle sind gerufen zum Gebet. Aber es gibt Menschen, die haben eine spezielle Berufung. Und die müssen wir identifizieren, die müssen wir segnen, die müssen wir ermutigen. Und denen einfach Raum machen, dass sie auch ihren Platz finden in der Gemeinde. Ja. Fürbitte ist ein extrem wichtiger Dienst. Und er macht Raum für das Wirken des Heiligen Geistes und gibt Schutz. Wie viele Male haben wir das erlebt, dass wir in heftigen Kämpfen sind und man hat das Gefühl, die Decke ist aus Beton und sie senkt sich ungefähr auf 1,50 Meter und man kann kaum noch aufrecht gehen und atmet schon gar nicht. Und manchmal dauert es Stunden, bis wir merken, das ist ein Angriff. Und dann informieren wir ein paar Beter und wir haben auch Krisenbeter, die können alle stehen und liegen lassen und die stehen auf und die beten sofort, wenn wir das brauchen. Und innerhalb von Minuten lichtet sich die ganze Sache. Innerhalb von Minuten, vielleicht Viertelstunde, halbe Stunde, einmal ist alles weg und du denkst, habe ich mir das alles nur eingebildet oder was war das? Ja. Die Angriffe des Feindes sind so heftig manchmal, dass man kaum noch atmen kann. So eine Bedrückung, dass man denkt, bin ich jetzt krank, bin ich depressiv oder was ist jetzt hier los, was ist denn das alles? Das sind Flüche, das sind Menschen, die einfach negativ aus Neid, aus Eifersucht, aus irgendwelchen negativen Dingen heraus anfangen zu schießen, negativ zu reden und diese Worte kann der Feind gebrauchen und die sind mächtig und die kommen bei uns an. Und die mächtigste Waffe des Feindes ist Anklage. Deswegen heißt es von den Heiligen, wie ich schon gelesen habe, ja, sie haben Satan überwunden. Überwunden in was? Er verklagt sie Tag und Nacht. Und wir werden das sehen, je klarer wir werden, die Anklage der Welt. Das ist keine Liebe, ihr seid gesetzlich und es ist hart und da ist überhaupt keine Toleranz und ihr wollt Gott dienen, es ist alles verkehrt. Und so weiter. Diese Anklage wird immer mehr zunehmen. immer mehr. Und die Hauptwaffe des Feindes ist Anklage gegen die Gemeinde. Und dieser Anklage müssen wir entgegentreten. Wir müssen diese Dinge brechen. Wir können nicht sagen, wir warten jetzt einfach ab, bis das irgendwie vorüberzieht, so wie so ein Tief auf der Wetterkarte. Ja, irgendwann zieht es weiter und dann kommt wieder ein Hoch und dann ist alles wieder gut. Nein, wir warten nicht passiv ab. Wir widersetzen uns, wir widerstehen. Wir kommen diesen Dingen entgegen. Wir erlauben nicht, dass diese Dinge uns niederdrücken dürfen. Ja, das Wort Gottes sagt, ein unverdienter Fluch trifft nicht ein, Sprüche 26, Vers 2. Aber das bedeutet nicht, dass wir passiv sind gegenüber solchen Flüchen und Pfeilen und Speeren, die da fliegen. Ja, ein unverdienter Fluch trifft nicht ein, aber wir sind aktiv und wir stehen gegen diese Dinge auf. Jesaja 54, Vers 17, keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. So nicht Gott spricht diese Dinge schuldig, nicht Gott kämpft gegen diese Angriffe, sondern wir selber richten einen Schutzwall auf. Wir selber schützen die Boten Gottes, die Gott gesandt hat. Wir stellen uns um sie, wir beten, wir segnen und wir machen diese Anschläge des Feindes zunichte. Und das ist eine wichtige Lektion, die wir für die nächsten Jahre lernen müssen, weil die heftigsten Angriffe stehen noch bevor. Die heftigsten Angriffe werden noch kommen. Das ist nur die Aufwärmphase, was wir jetzt erleben. Das ist nur der Anfang. Und deswegen müssen wir diese Dinge lernen und lernen, im Schutz Gottes zu sein. Du birgst mich vor dem Gezänk der Zungen. Was für ein starkes Wort. Ja. Da ist ein Ort des Schutzes in Gott. Und diesen Ort wollen wir haben. Es gibt ein wunderbares Buch, ich weiß gar nicht, ob das noch in Print ist, Der Ort der Bewahrung von Francis Frangipane. Vielleicht ist es nicht mehr in Druck, dann muss man mal antiquarisch schauen, Booklooker oder so. Da gibt es dann für 50 Cent immer die Schmankerl von den ganzen abgefallenen Christen, die ihre Bücher noch versilbern wollen. Ja, wie kann man so gute Bücher verkaufen? Also wenn man so ein Buch hat, das kann man nur nochmal nachbestellen, weil man es jemandem geliehen hat, der es nicht zurückgegeben hat. Aber man verkauft doch nicht solche Schätze. Das sind Bücher, die behält man sein Leben lang. Ja, das kann man nicht. Ja, so der Ort der Bewahrung ist ein wunderbares Buch und das spricht auch von diesem geistlichen Kampf und diesem Schutz in Gott. Diesen Ort wollen wir finden, den müssen wir finden, ja, weil die Pfeile werden fliegen, sie werden heftig fliegen und wir wollen uns vorbereiten. Wir wollen vorbereitet sein und wir wollen gelernt haben, wie man diese Dinge abwehrt, wie man diese Anklagen anklagt. Die Bedrückung bedrückt, die Entmutigung entmutigt. Das ist, was wir lernen wollen. Ja. Wir stehen auf gegen diese Dinge. Wir wissen, dass wir Autorität haben. Wir wissen, dass diese Dinge nicht berechtigt sind. Und wir haben nicht das Schicksal, das zu erdulden und zu warten, bis es irgendwann wieder besser wird. Sondern wir stellen uns dagegen. Ja. Und viele Mal ist es so, wir werden attackiert vom Feind. Und es braucht manchmal Stunden, manchmal sogar Tage, bis man merkt, hallo, das ist ja alles nur der Feind. Dann ist eigentlich 80% schon gelaufen. Dann musst du nur noch aufstehen, vielleicht mit deinem Ehepartner zusammen. Und meine Frau und ich, wir tun das regelmäßig. Ja, meistens meine Frau ist sensibler als ich und die merkt es schon von Weitem. Und ich sage, nee, mir geht es blendend, alles okay. Und zwei Stunden später sage ich, Schatzi, du hast recht, jetzt merke ich es auch. Ja. Und da kommen diese Dinge angeflogen und man muss aufstehen in Einheit und man muss gebieten und man muss sagen, hey, das sind diese armen Menschen, die sind jetzt irregeleitet. Die wissen selber nicht, was sie da reden. Herr, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Wir segnen sie, wir wünschen ihnen das Allerbeste. Schicken Flüche niemals zurück, niemals. Ja? Weil wir sind gerufen zum Segen, nicht zum Fluchen. Ja? Wir segnen Menschen. Wir vergeben, wir sagen, Herr, rechne ihnen das nicht an. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, wir beschäftigen uns mit den Angriffen, mit den Waffen des Feindes. Und die zerbrechen wir, die zerstören wir, die lassen wir nicht weiter so existieren, sondern wir nehmen das gefangen, wir reißen das runter. Wir erklären, das ist für illegal. Und wir erklären den Schutz, den wir haben, unter dem Blut Jesu. Sie haben Satan überwunden durch das Blut des Lammes. Ich glaube, dass ein direkter Zusammenhang ist in einer Gemeinde zwischen dem Maß an oder der Tiefe an Wertschätzung für das Blut des Lammes und geistlichem Schutz und Wirken des Heiligen Geistes. Und ich sehe heute einen Trend, wo man aus lauter Menschengefälligkeit das weglässt und man denkt, man tut das für die Menschen, die von draußen sind, weil die können das nicht verstehen, wenn wir hier mit dem Blut so hantieren und wir reden vom Blut und dann könnten die ja denken, wir haben irgendwie eine Schlachthausreligion. So schreiben manche Leiter. Ja, so schreiben sie. Ja. Eigentlich sind es gar nicht die Leute von draußen, sondern es ist der Feind selber, der sie so in die Irre leitet und sie so dazu bringt, sich selber von diesem Segen abzuschneiden. Ich weiß von einer Gemeinde, da war eine Frau, die ging zum Pastor und sie sagte, also immer wenn das Abendmahl kommt und ihr lest diese Worte vor und dann kommt das Blut, ja, und der neue Bund in meinem Blut, also immer wenn ihr vom Blut Jesu lest und diese Schriftstellen, mir wird es total schlecht, mir wird ganz übel und jeder Seelsorger sollte hellhörig sein, wenn ein Gläubiger davon berichtet, das Blut wird erwähnt und jemand wird schlecht, das ist eine klare Einladung zum Befreiungsdienst. Was tut diese Leiterschaft? Okay, ja, wenn dir schlecht wird, wenn wir das Blut erwähnen, wir lassen das jetzt weg. Wir werden nicht mehr diese Bibelverse lesen über das Blut. Sind wir nicht nett? So, jetzt sitzt diese Frau beim Abendmahl mit ihren Dämonen da und hat einigermaßen Frieden. Was für ein Kompromiss, was hätte Paulus gemacht? Er hat auch gesagt, Hauptsache dir geht's gut mit deinem Dämon und dein Dämon fühlt sich in unserem Gottesdienst so wohl. Und wir wollen solche Gottesdienste haben, wo Dämonen es nicht mehr aushalten vor Heiligkeit, vor Reinheit, vor Wahrheit, vor Klarheit. Wo sie sagen, die sind ja hier sowas von nicht, wir können nicht mehr dabei sein, das wollen wir doch haben. Doch nicht Menschen, weil wir die Wahrheit weglassen, es möglichst bequem machen mit ihren Dämonen. Und die sagen, ja, jetzt fühlen wir uns aber wohl hier. Wer hat überhaupt gesagt, wir müssen Gottesdienste machen, damit Menschen sich wohlfühlen? Wo kommt denn das überhaupt her? Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil man Gott dient. Und wenn das in Frommen nicht passt, können sie in ihren eigenen Club gehen und da können sie dann auf ihre Art und Weise das machen, was sie Gottesdienst nennen. Aber irgendwo muss doch noch ein Ort sein, wo wirklich Gott mal kommen kann, wo Gott wohnen kann. Und er tut es nur dort, wo sein Wort geehrt wird, wo das Blut Christi geheiligt wird, wo Menschen in Ehrfurcht sind und zunehmen in der Furcht Gottes. Nur dort kommt er. Und ich kenne viele Orte und habe sie besucht in diesen 20 Jahren, wo einmal die Gegenwart Gottes war. Und da gehst du heute hin und da ist der Tod im Topf. Und du denkst, meine Güte, was ist hier passiert? Hier war das Leben, hier war so eine Freiheit, hier war eine Anbetung, hier war so eine Tiefe. Und jetzt, was ist passiert? Und es ist immer das Gleiche. Kompromiss. Abweichen vom Wort. Menschengebote statt Gottesgebote. Und es gibt genügend Menschen, die sich für diese Art von Religion hingegeben haben und gebrauchen lassen. Und wir können nichts dagegen tun, aber wir werden nicht erlauben, dass sie uns aufhalten auf unserem Weg. Wir wollen ihre Gebete nicht, wir brechen das, wir stehen dem entgegen, wir segnen sie, aber wir schaffen durch die Waffen, die uns gegeben sind, einen Freiraum für den Heiligen Geist. Und wir leben in Freiheit und wir müssen uns nicht ertragen, von dieser Atmosphäre bedrückt zu werden, runtergedrückt zu werden, entmutigt zu werden. All das gehört nicht zu uns. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben Gnade empfangen und wir herrschen. Wir herrschen im Leben durch Christus. Römer 5, 17. Wir herrschen, wenn wir die Gnade, die Fülle der Gnaden und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, dann herrschen wir im Leben. Und bedrückt sein und von Entmutigung und von Verwirrung geplagt sein, ist alles andere als herrschen. Wir sind gerufen zu herrschen. So denke niemals, das Problem sind Menschen, die gegen uns schießen. Nein, das Problem ist, dass wir nicht auf der Hut sind, dass wir uns nicht zur Wehr setzen, dass wir diese Wahrheit nicht anwenden. Ja, und das wollen wir tun. Wir wollen diese Wahrheiten wirklich in uns aufnehmen. Vielleicht gibt es hier einige unter uns, die sagen, also Pfeile, Bedrückung, Hoffnungslosigkeit, ich weiß überhaupt nicht, wovon er redet. Okay, geh einfach weiter mit Jesus und morgen wirst du verstehen, wovon ich rede. Geh einfach weiter, kompromisslos, und morgen wirst du auch verstehen, wovon ich spreche. Wir brauchen die Beratung, die Weisheit des Heiligen Geistes, um Angriffe als Angriffe zu sehen. Weil wir denken, oh, ich bin immer heute komisch und es ist das Wetter und ja, der Frühling jetzt und irgendwie so. Ja. Nicht alles, was du fühlst, ist von dir selber. Nicht alles, was an Gedanken, der da durch den Kopf geht, kommt von dir selber. Sondern das sind Dinge, die fliegen hier durch die Luft und die wollen dich attackieren. Und du musst in der Waffenrüstung Gottes sein. Du musst im Schutz sein. Und was ist das erste Element, das Paulus nennt, wenn er von der Waffenrüstung spricht? Wahrheit. Das allererste, was er nennt, ist Wahrheit. Und ihr Lieben, Hingabe an die Wahrheit ist das Entscheidende, was darüber entscheidet, im Schutz oder ohne Schutz. Hingabe an die Wahrheit. Wir wollen die Wahrheit, die Liebe zur Wahrheit annehmen, wie Paulus das sagt von den Menschen, die verloren gehen, die verführt werden, die reinfallen auf die Tricks des Antichristen. Warum fallen die rein? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Liebe zur Wahrheit ist so, so, so entscheidend. Und da ist unser Schutzraum, da öffnet sich dieser Raum und wir können da hineinkommen. Deine Wahrheit ist Schirm und Schild. In das wollen wir hinein und wir müssen da hinein, weil der Kampf wird heftig werden. Es ist nur ein Vorgeplänkel. Der eigentliche Krieg, glaube ich, steht noch bevor und der wird sehr, sehr heftig werden. Und es geht um Demut oder Stolz, um Reinheit oder Unreinheit, Wahrheit oder Lüge. Um das geht es. Und da entscheidet sich für jeden Einzelnen und für jede Gemeinde der Weg Hure oder Braut. Da entscheidet sich. Und das tobt im Moment in unserem Land an so vielen Orten. Und das Muster ist immer das Gleiche. Und Menschen, die nie erlaubt haben, dass der Heilige Geist sie von Gier nach Macht oder nach Größe oder nach Ansehen zu befreien, diese Menschen sind Instrument des Feindes. Und sie bedrücken andere und sie klagen an. Sie haben ungerechtes Urteil. Sie sind die, die nicht im Recht sind, aber sie klagen andere an. Du bist nicht richtig und du bist verkehrt und du überhebst dich nur und du denkst, du willst was Besseres sein. Und all diese ganzen Sprüche. Und wir haben Macht durch den Heiligen Geist, alle diese Waffen zunichte zu machen und zu brechen. Und dann stehen wir auf, meine Frau und ich, wir nehmen es an die Hand und wir sagen dem Feind, wo es lang geht. Wir sagen, was geht, was nicht geht. Wir sagen, was wir erlauben in unserem Haus und was wir nicht erlauben. Und wir haben Autorität und wir bestimmen die Atmosphäre. Wir beten das für uns und für die, die mit uns sind. Und wir beten wieder für unsere Beter und wir segnen sie und sie beten für uns. Und wir sind so dankbar, dass wir das haben. So dankbar. Und ich weiß es, ohne diesen Schutz hätten wir schon vor über 10 Jahren und wahrscheinlich noch eher, hätten wir aufgegeben und wären nicht imstande, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Und Gott möchte, dass wir für diese Wahrheiten einfach uns öffnen und dass die Teil unseres Lebens werden. Wir haben Verantwortung füreinander. Wir haben Verantwortung für die Verkünder. Wir haben Verantwortung für unser eigenes Herz. Wir wollen wirklich unseren Platz einnehmen und gut durch diese Zeit gehen. Und alles, was es dazu braucht, ist da. Alles, was es dazu braucht, hat Gott gegeben. Alles, was nötig ist zu einem gottseligen Leben, ist vorhanden. Wir müssen nur die Augen aufmachen, es sehen und nutzen und sagen, Heiliger Geist, lehre mich in diese Dinge hineinzukommen und das zu praktizieren. Und Gott wird wirklich mit uns sein. Halleluja, Halleluja. Amen, Amen, Amen. Amen.